Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 20 des Gadgetfunks. Wir sind wieder da. Wir machen keine Sommerpause. Wir trotzen Wind und Wetter, den Witterungen und den Widerungen des Lebens und nehmen mit nur einem Dreivierteltag Verspätung unsere Folge 20 unseres extrem pünktlichen Podcast-Projektes auf. Servus da draußen. Servus, Heiko.
Servus, Carsten. Und was soll ich sagen? Ja, in Rheinhessen grüht die Erde.
Ja, in Bayern auch. Also ich habe mittlerweile meiner Theorie abgeschworen, ich schließe Fenster. Ich war großer Verfechter von Fenster offen lassen, Durchzug, aber du hattest recht, das bringt nichts. Alle Fenster zu, abdunkeln, Lüfter an, Gefrorene Wasserflasche davor und überleben.
Was soll ich sagen, ja, wäre ein bisschen Wind, wäre es ein bisschen angenehmer, dann würde es mit der Fenstertheorie auch funktionieren. Aber da auf jeden Fall bei uns mal gar kein Windchen geht, lässt du einfach nur die Hitze rein, wenn du die Fenster aufmachst.
Mhm. Ja, auch also ich bin ja sehr, sehr schlau, aber auch belehrbar. Und selbst das habe ich jetzt mittlerweile kapiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, zu Hause bleiben, keine Fenster aufmachen.
Mit diesen, wie soll ich sagen, Temperaturpeaks, die wir seit letztem Jahr in diese Richtung haben.
Es gibt keinen Klimawandel.
Sagt er und setzt den Aluhut auf?
Nein, wischt sich den Schweiß aus der Stirn.
Richtig, es gibt ihn, glaube ich, doch. Nichtsdestotrotz, ja, schön, dass wir uns zusammengefunden haben wieder.
Ja.
Und, dass es auch mit Verspätung geklappt hat. Ich wollte ja eigentlich aus meinem Homeoffice-Büro unterm Dach aufnehmen. Was ich aber aufgrund der Klimalage einfach nach außen verlagert habe. Das heißt, wenn ihr zwischendurch Traktorengeräusche hört, ist der Nachbar, der Bauer von nebenan, der seine letzten Heuballen auf dem Feld einsammelt. Sorry dafür.
Ah, das ist der Charme des Gadgetfunks. Da schreckt man auch vor Traktoren nicht zurück. Ich glaube, wir hatten mit Bernd mal eine Aufnahme, da hat er sich über Rehe und Fasane ausgelassen, die bei ihm vor der Tür auf und ab gehen. Es ist alles okay, Hauptsache. Wir können aufnehmen und ich glaube ja langsam fast, wir können bloß noch spontan aufnehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt einen fixen Termin für die nächste Aufnahme vereinbaren sollten oder ob wir einfach sagen, wir schauen mal und irgendwann zwischen dem und dem Tag.
Ja, ich denke, wir werden unserem Rhythmus schon treu bleiben, aber ob es dann ein Mittwochabend, ein Donnerstagmittag oder Donnerstagabend wird, machen wir aber ein bisschen flexibel, abhängig von den Gegebenheiten.
Ja, es sollte ja Mittwochabend werden, ja? Aber du hattest ja wieder mal was anderes vor.
I'm sorry, dass mich die Wespen attackiert haben. Und
Lachen hat einen bestimmten Grund, aber ich glaube, da gehen wir aus Political Correctness nicht drauf ein.
Nein, wir lassen das einfach mal so stehen. Aber trotzdem schön, dass wir jetzt zusammengefunden haben.
10 Stiche hast du dir eingehandelt.
Jawohl. Oder? Ja, Wahnsinn. Wenn man ein Tor befindliches Wespennest einfach bewegt und die Wespen das nicht so toll finden, dann kommen die aus allen Löchern raus und attackieren dich.
Ja, würde ich auch machen, wenn du an mein Tor gehst.
Sei den Wespen gegönnt. Ich habe es überwunden. Von daher alles gut.
Ja, aber gestern Abend hat sich ziemlich lustig angehört. Darum haben wir dann spontan gesagt, nee, das muss am Donnerstag tagsüber funktionieren. Und eigentlich sind wir auch lieber Tagsaufnehmer als Abendaufnehmer.
Das ist richtig, ja.
Ja, wobei gut, dann lass uns...
Frische bei der Hitze nicht zu reden ist.
doch. Aber besser jetzt als am Abend. Wir haben nämlich ein pickepackevolles Programm heute. Wir haben uns vorgenommen, deshalb möglichst wenig über Campingplätze, möglichst wenig über Katzen zu reden und haben, was haben wir heute alles auf der Liste? Wir haben eine neue Rubrik, die wir einführen wollen. Wir haben endlich wieder Gadgets, die wir uns angeschaut haben und die wir hier reviewen wollen im Podcast. Und das Highlight später im Podcast, es wird auch was zu gewinnen geben heute. Und sowas ziemlich Lässiges, da könnt ihr euch drauf freuen.
Ja, grandioses Programm. Ich freue mich schon drauf, da jetzt mal durchzugehen. Mit was fangen wir da an?
Boah, gute Frage. Mit dem Alltag.
Der allgemeine Alltag. Ja, dann schieß mal los.
Ein Thema, das wir eigentlich letztes Mal schon ansprechen wollten, aber es war gut, dass wir es zurückgestellt haben. Digital Payment ist ja durch alle Kanäle gegangen, rauf und runter. Facebook will eine eigene Währung einführen, namens Libra. Heiko, was können wir davon halten?
Naja, auf den ersten Blick würde ich sagen, schwierig. Wenn man mal aber hinter die Größen schaut, könnte es vielleicht doch ganz interessant sein. Ich glaube, dass dieses Facebook-Libra-Thema ein wesentlich komplexeres Ding ist, als es in den letzten Tagen und Wochen in den Medien dargestellt wurde. Denn es ist ja nicht nur Facebook, die hinter Libra stehen, sondern noch eine ganze Menge anderer Unternehmen und Konsortien, die das Payment-Thema voranzutreiben.
Und das ist tatsächlich der Grund, warum es gut war, dass wir jetzt mit 2 Wochen Verspätung uns der Thematik erst annehmen können, weil die erste Berichterstattung und den Schuh müssen wir uns wahrscheinlich anziehen. Wir sind natürlich auch dem Mainstream erstmal aufgesessen. Die Darstellung ging ganz stark in die Richtung Facebook kommt mit seiner eigenen Währung, mit einer Facebook-Währung. Und boah, das stimmt ja nicht.
Na, auf den ersten Blick war natürlich dieser, ich sag mal, Schockfaktor ein omnipräsent und dominierendes Medienunternehmen wie Facebook inklusive Instagram, WhatsApp, was alles dazugehört.
Einer von den Giganten halt, die noch gigantischer werden. Ich glaube, das ist die Urangst, die bei uns allen angesprochen worden ist.
Bei uns allen Europäern, ja.
Ja.
aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann ist Payment-System Libra, was vermeintlich von Facebook vorangetrieben wird, vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Denn es granuliert sich doch sehr fein in der Ausrichtung und in der Zielsetzung, was damit erreicht werden soll. Und mit den Partnern, die so noch hinten dran stehen bei dem Libra-Thema. Vielleicht sollten wir erstmal noch drüber sprechen, wer sich alles an diesem Libra-Konzept mit beteiligt.
Es sind, ich weiß gar nicht, ich hatte mal die Zahl 14 Unternehmen im Kopf, ich glaube, es sind deutlich mehr.
Lass mich auf jeden Fall. Roundabout 30 Unternehmen stehen dahinter.
Okay, ja, das ist schon mal ein erster großer Unterschied. Und nicht nur irgendwelche, sondern da reden wir wirklich von Giganten wie Mastercard, da reden wir von Vodafone. Facebook sowieso, PayPal ist dabei, Uber und der Uber-Konkurrent Lyft, eBay, Spotify. Spotify hat mich ein bisschen überrascht, um nur die wahrscheinlich bekanntesten aufgezählt zu haben. Und wenn man sich das so anhört, dann wird klar, das geht in eine andere Richtung, als dass Facebook über seine Facebook-Plattform noch mehr Weltherrschaft an sich reißen will.
Vollkommen korrekt. Und wenn du überlegst, dass auch Unternehmen, um das noch ein bisschen abzurunden, wie Booking.com und Coinbase, die ja mehr aus der Bitcoin-Richtung damals kamen, sich mit dran beteiligen, kriegt man schon eine Idee, wo die Reise da hingehen soll, nämlich ein Payment-System aufzusetzen, was auch, wie soll ich sagen, in vielleicht unten, möchte ich sagen, unterentwickelten Regionen, aber in Regionen auch zum Tragen kommen kann, wo nicht jeder über ein normales Konto verfügt.
Und genau darum geht es, Digital Payment und vielleicht, obwohl Mastercard und Visa an Bord sind, doch eine Möglichkeit, sich vom klassischen westeuropäischen und nordamerikanischen Bezahlstil loszulösen, also sprich Kreditkarte und Girokonto. Es gibt genug Regionen, in denen diese Art der Zahlung nicht alltäglich ist. Wenn man bloß also Riesenmärkte wie Indien anschaut oder Südamerika teilweise. Also
das Content ist, ist glaube ich, auch hervorzuheben. Das sind alles Regionen, die halt sehr, sehr unterversorgt sind, was die, wie soll ich sagen, die Durchdringung der Bevölkerung im normalen Kontobezug angeht. Das ist schon nicht ganz verkehrt, in welche Richtung das geht. Und was ich sehr interessant finde bei der ganzen Thematik, ist natürlich auch, normalerweise kopieren die Chinesen ja oder die Asiaten ja vieles, was aus Nordamerika und Europa kommt. Und bei Libra ist es einfach mal der umgekehrte Weg.
Ja. Ja, Asien ist natürlich der Vorreiter. Ich habe eh, und damit bewege ich mich jetzt ganz kurz ein bisschen off-topic, ich habe eh das Gefühl, dass wir in Europa, Amerika und wahrscheinlich Europa allen voran Jahrhunderte, naja, das ist natürlich übertrieben, aber etliche Jahre hinter den Asiaten, was Digitalisierung, was Zukunftstechnologien anbelangt, hinterher.
Ich glaube, es ist nicht mal der reine Technologiefaktor, sondern einfach die Bereitschaft, es zu benutzen, ohne drüber nachzudenken. Oder einfach, weil es bequem ist.
Ja, weil der Deutsche liebt ja auch noch seine Bargeldzahlung. Das ist ganz sicher richtig. Aber das eine ist natürlich die Implementierung. Ja, selbst Kreditkarten haben hier deutlich länger gebraucht, als waren sie in den USA schon Alltag. Da hat der Deutsche immer noch seine Pfennige und Eurocent aus der Brieftasche gekramt. Aber auch die ganzen Use Cases und die Anwendungsmöglichkeiten gehen ja auch damit einher. Und da
ist klar, ja.
Ja, Deutschland, wir hatten das Thema auch schon mal. Du kannst nach wie vor immer noch nicht überall uneingeschränkt mit Kreditkarte zahlen. Weil es genug Geschäfte gibt, die sagen, nein, ich will mir diese 3% sparen, die du hier zugunsten deiner Bequemlichkeit einkaufen kannst, die muss nämlich der Händler zahlen. Richtig. Und während in anderen europäischen Ländern auch Alltag ist, dass du sogar ein 70-Cent-Eis mit Kreditkarte zahlen kannst, ist das in Deutschland eben immer noch ein Thema. Und ja, selbst die anderen europäischen Länder, die da schon weiter sind, hinken immer noch hinter den Asiaten her. Und da sind wir beim Thema Zukunftsvisionen und Umsetzung. Ja, wie gut, wie nachhaltig das jetzt ist, was da drüben passiert, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber die Erkenntnis, Technologie einsetzen zu wollen und dafür auch Anwendungsszenarien zu schaffen, ist viel, viel größer. Ja, wahrscheinlich auch, weil weniger Administration erforderlich ist, sondern die machen einfach. Ja, die beschließen, Shenzhen wird abgasfrei und hauen da innerhalb von 3 Jahren eine E-Bus-Armada auf die Straßen und es funktioniert. Die machen halt einfach.
Ja, das ist auf jeden Fall mal Fakt. Ich glaube aber auch einfach, dass das Verständnis gerade in der asiatischen Welt und der größte Markt ist dort einfach China, für solche Themen ein ganz anderes ist. Dadurch, dass historisch gesehen die Bevölkerung aus einem ziemlich totalitären Staatssystem rauskommt und dann aber sehr schnell mit den Vorzügen des Kapitalismus konfrontiert wurde. Nichtsdestotrotz immer noch eine gewisse Überwachungsstaat-Mentalität herrscht, aber es für die einzelnen Personen vollkommen okay ist, dass der Staat jedes Payment mitliest, jeden Zugriff auf alle Themen hat, die über WeChat oder andere Messenger dort getätigt werden und sich da gar keine Gedanken machen, weil sie kennen es einfach nicht anders.
WeChat, das haben wir vorhin nicht erwähnt. WeChat ist übrigens WeChat das Unternehmen, sie als Vorreiter zu nennen.
Genau. Vielleicht für all diejenigen da draußen, die mit WeChat nicht ganz so vertraut sind. Es ist der omnipräsente Kommunikationsclient in der asiatischen Welt, vornehmlich in China, der auch ein Payment-System mit beinhaltet, was bedingungslos und, möchte ich sagen, gedankenlos, aber was einfach genutzt wird, weil es praktisch ist. Und wir als europäische Kartoffeln haben ja immer noch im Hinterkopf so ein bisschen der Datenschutz und möchte ich, dass jetzt mein Provider das mitliest oder der Staat mitliest, was ich jetzt gekauft habe. Da machen sich die Asiaten wesentlich weniger Gedanken drüber als wir als Europäer.
Und sind dadurch in der Lage, sowas einfach umzusetzen. Das habe ich ja eben auch gemeint, dass ich meinte, Regularien stehen dem im Weg. Bis hier Entscheidungen getroffen werden können, muss das, was weiß ich, wie viele Instanzen erstmal passieren. Und die können sagen, ja, alles der Technologie untergeordnet, wir marschieren los.
Richtig. Und von daher finde ich es super interessant, dass eben Facebook als Vorreiter oder als genannter Vorreiter in den Medien zu dem Thema Libra dieses Thema vorantreibt. Sie haben natürlich immer noch eine gigantische Reichweite, auch wenn Facebook ja schon vermeintlich als tot in unseren Breitengraden deklariert wird. Es ist immer noch ein Medium, was einfach global eine riesen Userschaft mit sich bringt. Von daher liegt es schon sehr, sehr nah, dass diese Unternehmen sich genau damit beschäftigen. Und es ist auch schwierig, die ganze Medienthematik oder die Medienpräsenz der Libra-Thematik einfach runterzubrechen auf, es ist ein irgendwas anderes als Bitcoin, aber doch ein bisschen so ähnlich. Es ist sehr, sehr schwer, das in ich sag mal, prägnante Headline zu packen, um es dann medial auch richtig zu vertreten. Ne?
Ja, und da bietet sich halt Facebook an, als Headline. Ja,
als Headliner, auf dem Festival des Libra.
Aber wovon reden wir? Wir reden am Ende von digitalen Bezahlungsmethoden. Das heißt, ich kann mit meiner Smartwatch, mit meinem Handy zahlen und ähnlich wie jetzt mit meiner Mastercard, nur eben über einen anderen Kanal.
Richtig. Und das hat auch technisch gesehen sehr wenig mit den Themen wie Bitcoin zu tun. Dahinter steht eher eine andere Authentifizierungstechnik, eher in die Richtung zertifizierte Tokens, die dann aber Richtung Payment nur ein Use Case darstellen, sag ich mal.
Ja, ein von mehreren.
Ja. Ein von ganz vielen Use Cases am Ende vom Tag. Aber es ist die richtige Richtung, um auch abseits von Europa und Nordamerika das Thema, ich kann etwas bezahlen, was ich vorher hätte nicht bezahlen können, voranzutreiben. Also es ist global gesehen nicht der verkehrteste Ansatz, den dieses Konsortium da vorantreibt.
Kannst du das nochmal ausführen oder erklären, wenn du jetzt sagst, ich kann was bezahlen, was ich eigentlich nicht bezahlen kann? Was bedeutet das für meine Tochter? Nehmen wir den Use Case,
wenn deine Tochter in Südafrika groß geworden wäre und sie möchte für eine Reise eventuell etwas über, sagen wir, Booking.com, ein Hotel für eine Europareise buchen und sie verfügt nicht über ein normales, handelsübliches Bankkonto und sie hat keine Kreditkarte. Meistens bedingt ja ein Bankkonto eine Kreditkarte. Dann hat sie ein ganz, ganz, ganz großes Problem, eine Buchung vorzunehmen.
Ja,
mit dem Thema Libra ist es dann natürlich sehr einfach, als Authentifizierung über den Facebook-Account, sage ich mal, und das entsprechende personalisierte Token, was dahinter steht, dem Hotel zu validieren, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein korrektes Payment, das ist eine korrekte Buchung, das Geld wird kommen. Ob die Authentifizierung Richtung dem Hotel dann über eine Mastercard-Nummer, eine Visa-Card-Nummer oder über ein Libra-Token dann vonstatten geht, ist dann vollkommen egal. Und Libra wirst du halt einfach nutzen können, ohne den Background der, ich sag mal, westlichen Welt, dass du ein Konto hast, dass du eine gute Kreditkarte darauf gelaufen hast. Das sind alles Dinge, die ja wegfallen und ich kann dieses Thema Libra als ganz normales Zahlungsmittel verwenden.
Ja, und wie lade ich das dann auf? Geht dann mein Gehalt auf in Token auf mein Libra-Konto oder wie darf
das? Das wirst du an diversen Stellen machen können, wenn du dir mal vors geistige Auge einen normalen Hauptbahnhof in Deutschland ziehst und du siehst, wie viel Wells und Fargo Einzahlungsstationen für Direct Payments es gibt, wo man sich immer fragt, wer nutzt das eigentlich?
Ja, Western, wie heißen die? Nicht Western Digital, Western Union.
Western Union, genau. Ja, das die Omnipräsenten, die halt zwischen 10 und 15% Bearbeitungsgebühr nehmen, um Direct Transfers zu machen. Da geht natürlich schon ein wesentlicher Anteil verloren. Und in diesem Konsortium wird es genug Anbieter geben, bei denen du dein Libra-Konto auf gut Deutsch aufladen kannst, wie eine Prepaid-Karte, und dann aber sehr, sehr viel gestreuter dein Guthaben nutzen kannst, verifiziert über das Token, über die, Mechanik dahinter, um sinnvoll zu reisen, einzukaufen, einfach Geld auszugeben.
Und Mit quasi keinen Bearbeitungsgebühren. Das ist auch.
Mit fast keiner Bearbeitungsgebühr. Es wird in diesem Exchange-Faktor einen minimalen Anteil wohl geben, wenn ich es richtig gelesen habe. Der aber im wirklich Promille-Bereich liegt. Der von den einzelnen Konsortium-Teilnehmern zum Großteil getragen wird. Also diese 10-15% fallen einfach weg.
Mhm. Und das ist eindrucksvoll. Ich glaube, momentan versprechen sie null Bearbeitungsgebühren, ob das umsetzbar sein wird, ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall diese Western Union 10%, die werden fallen, wenn es dazu kommt. Ich meine, das ist alles Zukunftsmusik. Da reden wir von sehr, sehr viel Zeit, die noch zu vergehen hat. Aber da könnte es hingehen. Und ich denke mal, Facebook tut sich bestimmt durchaus einen Gefallen, jetzt schon auf dieses Pferd zu setzen oder vielleicht sogar anders formuliert. Sie täten sich überhaupt keinen Gefallen, wenn sie sich der Thematik heute nicht annehmen würden, wollen sie in 10 Jahren immer noch eine bedeutende Rolle spielen.
Richtig, sehe ich vollkommen genauso. Und wenn man sich die Anfänge von Bitcoin mal nochmal vor Augen holt, Bitcoin als intransparentes, anonymes Zahltool oder Zahlungsmittel im Web hat sich ja selbst abgeschafft aufgrund der Spekulationsthematiken und der immensen Kurszuwachse in den letzten 24 Monaten, wo es ja wirklich explodiert ist einfach. Ja. Das ist ja ab Absurdum geführt worden. Somit fällt das für die Otto-Normalverbraucher einfach raus. Du kannst ja über Bitcoin selbst in den Reden, in Berlin gibt es ja ein paar und kleinen Staaten auch, gibt es ja auch Lokalitäten und Geschäfte, in denen man mit Bitcoin zahlen könnte, was aber momentan aufgrund des hohen Kurses gar nicht sinnvoll möglich ist, denn die Transaktionsgebühren übersteigen ja oft den Preis eines Burgers dann.
Mhm. Ja. Eines Burgers, so. Ja.
Eines Burgers, ja. Das war vor 5 Jahren noch anders gewesen, mittlerweile bei dem Kurs. Kannst du selbst ausrechnen. Die Transaktionsgebühr rechnet sich aus einer prozentualen, aus dem Betrag, den du bezahlen möchtest. Da brauchst du aber auch noch in der Blockchain einen freien Slot, einen freien Block, in dem du dein Payment quasi verankern kannst, dass es dann gegenüber dann auch empfangen kann. Diese freien Slots, werden vergeben, aufgrund der Höhe der Prozentuale, wenn jetzt natürlich gewisse Miner diese Blocks und die freien Slots alle belegen, dann hast du auf einmal einen exorbitant teuren Einkaufswert für dein Payment, dass du es überhaupt tätigen kannst. Ja, ja. Das ist halt komplett crazy. Mhm. Und deswegen sehe ich das mittlerweile nach ein bisschen Recherche sehr wohlwollend, was das Libra-Konsortium da veranstaltet. Im Übrigen wusstest du, dass die Jungs ihr Headquarter quasi in der Schweiz errichtet haben.
Welch Wunder.
Ja, wenn sich jemand mit Geld auskennt, dann die Schweizer.
Ja, ja. Und für alle, die jetzt Blut geleckt haben oder die das Thema grundsätzlich interessant finden, es gibt einen sagenhaft guten Podcast von der T3N. Redaktion, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, T3N, der Podcast, über genau dieses Thema Token, Digital Payment, ökonomische Kryptografie etc. Die haben einen Gast, dessen Namen ich mir nicht merken kann, eine Österreicherin, die das sagenhaft gut erklärt und verlinken wir natürlich in den Shownotes, absoluter Hörtipp.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Sehr, sehr interessant. Nicht nur zum Thema Payment über Libra generell, sondern auch die, möchte ich sagen, der Abuse-Faktor, aber der Mehrwert, der einfach bei dieser Token-Technologie entsteht, nicht nur für Payments, ja, oder auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen in der Thematik, aber wie wäre es denn, wenn man verifizierte Tokens hätte, um Fake News zu umgehen, wenn ich eine Neuigkeit in Twitter, Facebook, was auch immer absetze, und kann diese dann durch ein verifiziertes Token belegen, das mich kein Geld kostet, aber eventuell Credibility.
Ein Credibility-Token,
einfach ein gewisses Approvement für den Wahrheitsgehalt bietet. Also ich finde das super sexy.
Mir gehen schon wieder gerade 5 Gedanken gleichzeitig durch den Kopf zu dem Thema. Ja, super sexy. Ich überlege gerade, wo auf einer Skala von 1 bis 100 der amtierende US-Präsident mit seinem Credibility-Token liegen würde. Und ich überlege, welchen Einfluss das wirklich haben würde. Weil wir sehen es ja jetzt auch schon bei Thema Verschwörungstheorien etc., dass gibt ja so viel Content da draußen, der ganz, ganz offensichtlich jeder Grundlage, jeder wissenschaftlichen und sinnhaften Grundlage entbehrt und trotzdem konsumiert wird wie nichts Gutes. Was würde da ein Credibility-Token ändern? Würde sich das dann auf den Algorithmus und auf die Verbreitung auswirken oder wird es bloß dahingehend einen Unterschied machen, dass man eine Qualitätseinstufung mit dem gelikten Content zu Gesicht bekommt?
Sowohl als auch, glaube ich, denn die Tokens sind ja gekoppelt an Accounts am Ende vom Tag, vornehmlich vielleicht auch an den Facebook-Account.
Ja.
Und jetzt, wenn du von Facebook Richtung Twitter oder Instagram genauso springst, die Thematik mit dem blauen Häkchen, also eine verifizierte Person des öffentlichen Lebens, in Verbindung mit einem Credibility Token könnte man natürlich einen ganz anderen Impact auf Algorithmen haben, was die Wahrnehmung und die Anzeige und Darstellung von solchen News angeht.
Ja, es geht also aus meiner Wahrnehmung in erster Linie um die Verbreitung und das Ranking solcher Nachrichten. Momentan haben wir ja das Dilemma, dass gerade schlechter, dummer Content sehr, sehr häufig hohe Abrufzahlen erlangt, weil die Leute sich halt zwar wissend, aber dann trotzdem den Schmarrn anschauen.
Richtig, und auch dieses, das Ranking des dummen Contents, sage ich mal vorsichtig, wird hier einfach oft generiert durch Abuse von Mechanismen. Sei es bei Spotify, sei es bei Facebook oder Instagram, eine Bot-Armee liked irgendwas, vervielfältigt irgendwas, ohne dass dahinter wirklich Gehalt steht. Ja. Und ich glaube, das ist schon der Weg in die richtige Richtung, wenn Themen sich damit beschäftigen.
Weißt du, was übrigens auch eklatant zur Vervielfältigung von Blödsinn oder auch von Hate Speech oder dummen Aussagen gewisser politischer Parteien beiträgt?
Klär mich auf.
Die Gegner.
Die Reaktion nämlich, auf die schlechte Reaktion, okay, ja.
Richtig. Ja, nehmen wir ein Beispiel, ein Herr Hecke postet Müll und eine Armee von Leuten, die es erkennen und eigentlich gut meinen, retweetet diesen Content. Ja. Zwar mit negativen Kommentaren, aber sie retweeten. Und dadurch kriegen solche Posts einen Push, der Sache nicht gerecht wird. Drum vielleicht auch hier als Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, überlegt euch doppelt, ob ihr wirklich was retweeten müsst oder ob ihr nicht vielleicht auf andere Art und Weise Stellung beziehen könnt. Aber verbreitet.
Sehr guter Einwand.
Verbreitet gewisse Art der Nachrichten, der News, des Contents bitte nicht aktiv, auch wenn ihr dagegen seid, weil ihr tut am Ende den Krakelern damit noch einen Gefallen.
Das ist ein wirklich sehr guter Einwand, denn genau darüber funktioniert diese ganze Fake News, braune Erfolgsstory ja gerade zum Großteil eben nicht, weil die Mitglieder so erfolgreich sind, sondern weil die Gegenpartei als Echauffierungsfaktor sieht und viel zu hart darauf reagiert und viel zu oft.
Einfach ignoriert Trolle zu Tode. Don't feed the troll. Und das tut ihr auf die Weise.
Ja. All right.
Wow, jetzt ist es aber schwer geworden, du Junge.
Ja,
wir wollten ein bisschen über Digital Payment reden.
Ja, aber das Thema ist halt auch ultra groß und ultra komplex. Da könnten wir, glaube ich, 2 Folgen mitfüllen. Das ist ein Libra-Thema. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir machen da mal so einen mentalen Haken dran.
Wir brauchen jetzt seichte Kost. Und da habe ich auch schon genau das Richtige für uns. Weil, und das ist die gute Nachricht, der Gadgetfunk scheint sich ein bisschen zu mausern. Wir kriegen tatsächlich langsam doch Kommentare und auch Reaktionen. Unter anderem hat uns ein Gadget erreicht in der letzten Woche, das wir einfach reinnehmen müssen, weil es zu gut war. Ich habe die Mail geöffnet, habe mich erstmal totgelacht. Dir ging es, glaube ich, ähnlich, Heiko.
Ich musste schon ein wenig schmunzeln und dachte mir, okay, ein bisschen Reichweite haben wir generiert, was total toll ist. Aber noch schöner ist, welche Unternehmen sich berufen fühlen, zu teilen, was sie denn für ein tolles Produkt haben.
Und um das lustige Thema jetzt aufzulösen, uns wurde als Gadget anheimgelegt, doch mal über den Chicken Guard zu reden. Heiko, was ist der Chicken Guard?
Ja, der Chicken Guard, der gemeine Chicken Guard. Ich weiß nicht, wie viele professionelle oder semi-professionelle oder Hobby-Hühnerzüchter es unter euch da draußen gibt, aber scheinbar sind da ein paar.
Und dabei reden wir nicht von denen aus der... Okay, lass es. Mach weiter, Heiko.
Hühner schlafen gerne im Stall, sollten nicht zu früh raus, sollten aber auch geschützt sein, dass niemand reinkommt in den Hühnerstall, wie nämlich der gemeine Fuchs. Und da hat die Firma Chicken Guard eine gar nicht so unsmarte Lösung mit einem Kontrollgerät, was sich über eine Zeitschaltuhr oder über einen Lichtsensor steuern lässt. Und dieses Kontrollgerät steuert dann quasi einen kleinen Stellmotor, der die Zugangsklappe zum Hühnerstall quasi bedient und die Hühner zum einen reinlässt, wenn es Zeit ist, aber auch keinen anderen reinlässt, wenn die schlafen. Somit steht der Fuchs vor verschlossener Tür und kann nicht wildern gehen.
Es ist fantastisch. Und den Chicken Guard gibt es in drei Variationen. Nicht? Das gibt es in Extreme, in Premium und in der Standardversion. Die unterscheiden sich, glaube ich, dadurch, dass noch ein Lichtsensor verbaut worden ist und die Außenwettertauglichkeit erhöht worden ist. Aber richtig. Genau. Also wir können jetzt digital unsere Hühner schützen mit Hilfe des Chicken Guard. Es ist unfassbar, auf was für Ideen die kommen. Aber man muss natürlich nur in die Nische reingehen. Jeder, der auch nur annähernd in der Nische drin ist, freut sich und sieht den Benefit. Und der Großteil der Leute, inklusive uns, guckt sich das an und denkt erstmal, das ist ja lustig.
What the fuck? Ja,
genau. Ja, was es nicht alles gibt. Ja, also ich überlege, ob man das nicht auch für Katzenklappen machen kann, aber da gibt es, glaube ich, schon intelligentere Lösungen.
Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass auch der Chicken Guard da noch ein bisschen intelligenter ist. Aber natürlich kann ich nicht jedes Huhn mit einem Chip versehen, so wie unsere drei Katzen sind alle gechippt, was ja schon seine Vorteile bringt. Und unsere Katzenklappe liest den Chip aus und lässt dann auch nur die Katzen rein, die halt auf den darauf kodiert sind.
Das meinte ich mit intelligenter, genau.
Genau. Ob das bei den Hühnern notwendig ist, weiß ich nicht. Ich dachte aber, es geht ein bisschen mehr in diese Richtung. Nichtsdestotrotz kann ich den Use Case voll und ganz verstehen. Und wenn wir ein bisschen weg von Hühnern gehen und Füchsen und gehen einfach mal zu Schafen und Wölfen, wie viele Diskussionen gab es in den letzten Wochen in den Medien, dürfen Wölfe erschossen werden? Nicht, weil sie reißen zu viele Schafe oder andere Tiere. Also in diesem, wie soll ich sagen, landwirtschaftlichen Bereich, wo es um Beute und Übertiere geht, ja, wie dann Wölfe, scheint der Bedarf schon da zu sein, einen gewissen Schutz darzustellen. Von daher kann ich den Ansatz von Chicken Guard schon ganz gut sehen.
Was ich mich jetzt bloß gerade frage, was macht denn der Chicken Guard, wenn nicht alle Hühner rechtzeitig zu Hause sind?
Ich glaube, das ist ihm egal, weil er reagiert auf Zeitschaltuhr oder Lichtsensor. Das heißt, irgendwann geht die Tür zu und die Hühner, die noch draußen stehen, ja, müssen halt draußen warten.
Mhm. Aber da an genau dieser Stelle hakt doch die Idee, oder bin ich jetzt zu kritisch?
Ein wenig, ja, aber wie gesagt, ich bin nicht tief genug in diesen Hühner Thema drin.
Nein.
Wie groß das Schafverhalten ist, wenn der erste anfängt oder das erste Huhn anfängt, reinzurennen in den Stall, ob alle mitlaufen oder ob es noch zwei Hühnerdamen gibt, die noch ihren Krön fertig halten wollen vor der Tür, die dann ausgeschlossen werden. Da bin ich nicht tief genug in dieser Tierthematik drin.
Ja.
Vielleicht kriege ich ein paar Insights von einem alten Kollegen von mir, der hobbymäßige Hühnerzucht betreibt. Ich hoffe, dass ich da zum nächsten Podcast noch ein paar mehr Feedback-Informationen habe.
Das ist
Informationen. Würde mich einfach mal interessieren. Genau. Shoutouts gehen da raus an den Thomas Bauser, der super, super, super gute Eier liefert aus ökologisch, whatever, korrekter Hühnerhaltung. Den werde ich dazu nächstes Mal kurz befragen.
Macht das.
Der hat da bestimmt noch ein paar Insights, die uns bei der Bewertung des Chicken Guards ein bisschen helfen werden.
Ich bin auch gerade noch mal auf der Seite. Ich sehe hier zum Beispiel powered mit 4 AA-Batterien. Also das sind die größeren Standard-Batterien.
Die Walkman-Batterien, wie es früher hieß, ne?
Ja, oh Gott, jetzt müssen wir erklären, was ein Walkman ist.
Come on.
Wir müssen noch mal eine Untersuchung unserer Hörerschaft machen, dass wir wissen, wie viele Walkman-Kenner und Ex-Walkman-Besitzer dabei sind. Aber nochmal, keine Kabel, sondern es funktioniert tatsächlich mit 4 haushaltshandelsüblichen Batterien und innen drin ist ein kleiner Stellmotor, der einfach die Klappe rauf und runter zieht in der Führung. Also eigentlich gar nicht so hart gadgety. Cooler wäre es natürlich, wenn da eine App dazu wäre, die dann gekoppelt ist mit einer Kamera, dass du deinen Chicken-Bestand analysieren kannst und vielleicht einen Nachzügler, der noch ein Date hatte, die Deadline nicht geschafft hat, zusätzlich rein kann und Unterscheidung zwischen Chicken und Fox. Aber ich glaube, ich drehe jetzt gerade ziemlich ab, oder?
Die Gedanken hatte ich auch. Dann habe ich es nochmal ein bisschen sacken lassen und dachte mir, okay, wo ist denn dieser Hühnerstall meistens? Der ist ja nicht immer direkt am Haus. Also hast du nicht immer eine direkte Wi-Fi-Verbindung, die dir dann eine App-Steuerung vielleicht ermöglichen könnte. Möchtest du das Gerät dann app-fähig machen? Bräuchtest du dann nochmal ein GSM-Modul?
Dann kommst du oder? Ganz sicher nicht mal mit 4 AA-Batterien hin.
Das wird einfach schwierig. Von daher finde ich den Use Case nicht ganz so schlecht.
Nein, natürlich nicht. Aber wir sind der Gadgetfunk. Wir dürfen spinnen und wir dürfen auch Forderungen stellen. Und wenn ich jetzt überlege, anstatt dieser 4 AA-Batteries, es gibt so starke Akkus mittlerweile, die dann teilweise über Solar geladen werden können. Also da lässt sich schon was machen. Aber dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Preispunkt. Und so viele Eier musst du dann erstmal verkaufen, dass sich das wieder amortisiert. Nicht? Also jetzt an alle Hörer trotzdem mal Guck-Empfehlung. chickenguard.com. Gibt's auch eine deutsche Version davon. Das ganze Ding ist US-amerikanisch, merkt man schon. Übersetzung hakt hier und da, aber darum geht's doch nicht, sondern es geht ja um die Sicherheit unserer Hühner.
Genau.
Ich lese hier übrigens,
morgen noch schöne Eier legen können.
Du hast hier dem Fuchs ein Unrecht getan, weil der Fuchs ist natürlich eins der Probleme der Hühner. Du hast aber total unfairerweise die Waschbären, die Ratten, die Habichte und alle anderen Raubtiere und Raubvögel außer Acht gelassen. Das finde ich nicht okay.
I'm sorry. Herr Reinicke, an der Stelle, tut mir leid, ja, dich vorzuverurteilen.
Ja, du bist also ein Teil des Übels.
Du hast vollkommen recht, da gibt es noch eine Vielzahl anderer Erdbewohner, die sich vielleicht mal nachts gern gütlich an Hühnern finden.
Oder lass uns einfach auch so stehen. Huhn mitnehmen. Oh Gott. Ja, aber witzig. Das war nicht das einzige Gadget, was uns anheimgelegt worden ist, weil ich hatte nochmal richtig Glück. Ich durfte nämlich auch ein Gadget testen, für das ich keinen Hühnerstall brauche, sondern bloß einen Rechner.
Warum darfst du eigentlich mehr Gadgets testen und ich nicht?
Weil Carsten vor Heiko im Alphabet kommt. Nicht wirklich. Ich weiß es nicht.
Schwierig.
Nein, wahrscheinlich, weil du immer noch kein Profilbild hochgeladen hast. Deshalb wirklich seriöser auf der Website.
Oh, fucking hell. Ja, werde ich ändern im Laufe der Tage. Aber dann hau mal raus. Du hast ja am Telefon schon kurz mal angeteasert, dass dir was ins Haus geflattert ist von der Firma
BenQ.
Bank.
Ich glaube, man spricht es
richtig ausgesprochen.
Ich okay. Das ist das Gleiche, das sind diese asiatischen Unternehmen wieder. Ich hätte jetzt gesagt BenQ, aber ich würde auch sagen Huawei.
Okay.
Wie politisch, aber ihr wisst alle, wovon wir reden. Das ist eine Firma, die ist ein bisschen untergetaucht in letzter Zeit. War mal eine Zeit richtig groß. Ich glaube, Monitore war ein Hauptgeschäftsfeld.
Aus der Richtung kenne ich die noch, als ich noch Hardware vertickt habe, ja?
Ja.
Damals 17 Zoll, 19 Zoll Röhrenmonitore und den ersten wirklich guten
TFTs,
aber das ist halt auch 18 Jahre her, ja.
Ja, und wir wissen beide, Monitorgeschäft, da, boah, ja, das als Hauptgeschäftsfeld zu betreiben, ganz, ganz schwieriges Business. Aber darum geht's nicht, weil BenQ hat mich gefragt, ob ich mir deren Screenbar mal anschauen wollen würde und dann bei Gefallen auch drüber reden. Und da wir das jetzt gerade thematisieren, könnt ihr alle davon ausgehen, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt musst du fragen, Carsten, was ist denn eine Screenbar?
Ich wollte es gerade sagen, what the hell ist eine Screenbar?
Danke, Heiko, für die Frage. Die Screenbar ist eigentlich, wenn du es runterbrechen möchtest, eine LED-Schreibtischlampe. Okay. Aber natürlich nicht im Sinne von herkömmlichen Schreibtischlampen. Ja, die, ja, muss man, das Bild muss man jetzt nicht neu zeichnen. Steht neben dem Rechner, hat einen An-Aus-Knopf, leuchtet seitlich auf deinen Bildschirm und gibt dir Licht, so wie du willst. Die Screenbar ist komplett anders. Also geliefert wurde mir wahrscheinlich ein bisschen zu großer Karton, dafür, dass nämlich nur tatsächlich drei Elemente, Bauteile in dem Karton drin waren. Und das war einerseits die Screenbar selber. Stellt euch das vor wie ein 45 cm langen Metallstab. Dazu gibt's eine Clip-Halterung und ein USB-Kabel, was rückseitig in die Screenbar gesteckt wird auf der einen Seite und an einen stromfähigen USB-Port, beispielsweise am Monitor oder am USB-Hub oder am Rechner direkt. Und das war's dann schon. In dem Moment ist die Screenbar installiert. Man installiert diese Clip-Haltevorrichtung, indem man sie ganz einfach oben am Monitor aufsetzt, anhängt. Und in diese Halterung klippt man dann die längliche Screenbar, die dann ja über USB mit Strom versorgt wird und sofort einsatzbereit ist. Unterhalb hat die Screenbar einen Lichtschlitz, aus dem eben LED-steuerbar Licht kommt, und auf der Oberseite vier Touch-Buttons und einen Sensor. Und das war's im Großen und Ganzen schon. Ja, es nimmt also so gut wie überhaupt keinen Platz bei der Installation weg. Der Schreibtisch schaut aus wie vorher. Riesengroßer Vorteil. Installation ist kinderleicht. Dieser Halteclip, den sie sich da ausgedacht haben, ist echt super. Stell ich das so vor, dass der rückseitig so ein bisschen Gewicht hat und dann über eine kleine Spannfeder eben an den Monitor gedrückt wird und auf die Weise Halt findet. Großer Vorteil bei der Konstruktion ist, man kann das Ding justieren. Man kann es vor- und zurückschieben, ohne dass Großschrauben gedreht werden müssten oder anderer Aufwand ist. Ja, und dann nice. Hängt dieses 45 cm lange Screenbar-Stäbchen oberhalb des Monitors und macht super gutes Licht. Ich habe vorhin vier Touch-Buttons erwähnt. Die sind für folgende Einsatzszenarien. Also erstmal kann man die Helligkeit steuern. Das geht jeweils durch draufdrücken, Touch, Fingerdruck. Dann kann man die...
Klassischer Dimmer quasi.
Ein klassischer Dimmer, ja. Ich glaube, es sind sechs oder sieben Stufen, durch die man sich durchwechseln kann, von ja hell zu weniger hell. Daneben ist das Gleiche für die Wärme der Farbe. Man kann also von einem warmen, rötlichen Licht in ein relativ steriles, kaltes, klares, helles, blaues Licht wechseln. Dann gibt's natürlich den An-Aus-Button und in Kombination mit dem Sensor, den ich vorhin erwähnt habe, gibt's einen Modus, in der die Screenbar das Licht automatisch einstellt. Da gibt's dann seitens des Herstellers Vorgaben und der analysiert dann eben die Helle im Raum und aufgrund der Werte stellt die Screenbar automatisch den Lichtpfad ein. Und das ist, ja, das war's eigentlich schon. Und das ist echt super. Das Ding macht richtig gut Licht, macht richtig Spaß. Ich habe vorhin gesagt, es ist ein Lichtschlitz oder ein Lichtschacht. Und das ist tatsächlich noch ein riesengroßer Vorteil, weil dadurch wird, es wird dazu auch ein Review geben bei uns im Blog. Da habe ich es genannt wie ein Lichtvorhang. Er strahlt nämlich von oben vor dem Monitor nach unten und strahlt in keinster Weise auf den Monitor selber und vermeidet auf die Weise Reflexionen. Das ist das Problem, was wir mit normalen Schreibtischlampen gerne haben. Die stehen neben dem Rechner, leuchten dann auf dem Bildschirm und spiegeln wie Sau. Ja,
ja,
passiert bei der Screenbar auch nicht.
Ich habe in der Zwischenzeit mal mir ein paar Bilder dazu angeschaut. Das ist nicht ganz unsexy, muss ich sagen. Die Frage, die sich mir da stellt, ist in dem, ich sag mal, Auto-Modus, in dem die Screenbar sich an die Umgebungsrichtverhältnisse anpasst, geht das nur für die, also für die, das Raumlicht oder reagiert es dann auch auf die Helligkeit auf dem Display selbst?
Nein, 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 das reagiert aufs Raumlicht.
Okay.
Der ist ja auch oberhalb angebracht, der Sensor, sodass er also das Raumlicht aufnimmt und gar nicht den.
Okay.
Cool. Die Monitorhelligkeit selber. Und das ändert sich auch über den Tag, also justiert regelmäßig nach. Ich habe es meistens im automatischen Modus mittlerweile. Und okay, bin sehr zufrieden. Sehr angenehmes Licht. Ich bilde mir auch ein, meine Augen sind ein bisschen entspannter nach langen Sessions vom Monitor. Also absolute Guck-Empfehlung von meiner Seite. Hat nur einen Haken. Du hast jetzt schon nachgeguckt, Heiko. Und ich hätte dich jetzt gern gefragt, was darf sowas kosten? In deinem
Wertesystem. Weil ich habe mir in der Tat nur Bilder dazu angeschaut.
Ah, okay.
Kein Payment oder keine UVP, von daher gefühlt als sinnvolles, mehr als Gadget eigentlich in dem Bereich, um die 100 Euro.
Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Da triffst du tatsächlich den Nagel auf den Kopf. UVP momentan sind, glaube ich, 99 Euro.
Ja, das ist fair enough.
Also ja, mein erster Impuls war, schon sportlich. Dafür, dass es vermeintlich nur eine intelligente Lampe ist. Natürlich, für Schreibtischlampen kannst du auch locker 300 Euro aufwärts zahlen. Da zahlst du dann halt schon, hast du nicht gesehen, den Designer mit.
Designmäßig ist es ja auch nicht ganz schlecht, muss ich sagen. Also es ist
super.
Alles andere als unsexy.
Ja, und es ist so unauffällig und platzsparend dabei. Das ist was glaube ich, wahnsinnig underrated sein dürfte.
Ja, weil, zwei Dinge habe ich mir gerade noch notiert dazu, die mir so durch den Kopf geschossen sind. Zum einen, es erinnert mich ein bisschen an eine der schönsten Funktionen, die ich früher auf meinen ThinkPads hatte, nämlich das kleine Lämpchen, was oben im Rahmen verbaut war. Was dir eben genau ein immer angenehmes Licht auf der Tastatur gegeben hat. Was es beim Mac leider so nicht gibt. Klar, du hast eine beleuchtete Hintergrundtastatur. Aber nichtsdestotrotz fand ich es bei damals IBM oder jetzt Lenovo ThinkPads immer sehr sexy mit dem Lämpchen oben drin.
Das war schön, ja. Ich erinnere mich.
Ja. Also von daher kann ich den Use Case mehr als verstehen und nachvollziehen.
Und das ist eben auch hier der Vorteil. Nochmal, es strahlt quasi vor dem Monitor nach unten und man kann so ein bisschen vor und zurück justieren. Das heißt, je nachdem, wie viel Schreibtisch man ausgeleuchtet haben möchte, wie viel Tastatur man ausgeleuchtet haben möchte, kann man das auch noch individuell nachjustieren.
Ja, was das einzige Fragezeichen, was mir jetzt auch in den Sinn kam, war all die Apple-User da draußen, die vielleicht ein iMac haben oder ein Cinema-Display. Da wird es dann schwierig mit der Anbringung, sehe ich das richtig? Einfach aufgrund der Dicke des Gehäuses, ja.
Du meinst, es ist zu dünn?
Ich glaube, es wird für mein Cinema-Display, das war, glaube ich, das Letzte, was noch so rausgehauen wurde, wird es, glaube ich, von der Aufnahme her nicht passen, auf den ersten Blick. Aber ich habe mir jetzt auch keine technischen Daten dazu angeguckt. Es war nur, der erste Gedanke war, das wird, glaube ich, schwierig zu installieren. Aber ich glaube, die Zielgruppe der Cinema-Display-User ist in Deutschland relativ überschaubar im Gegensatz zu den Nutzern der normalen TFTs.
Und ich sagte jetzt mal Folgendes. Wahrscheinlich bin ich jetzt vom Klang her ein bisschen Schlechter, weil ich mich gerade über meinen Monitor beuge.
Mein Monitor. Du hörst ein bisschen an wie Oscar aus der Mülltonne, ja?
Jetzt müsste es besser sein.
Super.
Probiere es an dieser Stelle nochmal. Mein Monitor ist 1,5 Zentimeter tief.
Okay.
And it works. Ich probiere es jetzt mal am MBP, weil der Einwand ist natürlich sehr valide. Wohl dem, der seine Kabel immer gut verkabelt hat. Sag mal, der Gadgetfunk im Live-Modus. Und es funktioniert sogar am MacBook Pro mit der kleinen Einschränkung, dass ich nicht justieren kann.
Okay.
Also ich habe bloß eine Einstellung. Ich kann allerdings, ich glaube, das habe ich vorhin nicht rausgearbeitet, ich kann die Screenbar in der Fassung selber drehen, ein paar Zentimeter nach vorne und also zu mir hin und von mir weg. Und ich kann an einem Monitor, an dem der Halteclip fest sitzt, zusätzlich mit dem Halteclip noch ein bisschen spielen. Letzteres fällt beim MBP weg, ändert aber nichts daran, dass ich das Ding auch am Notebook nutzen kann. Damit
alright.
Volle Punktzahl. Jetzt muss ich meinen Artikel vielleicht nochmal nacharbeiten, weil das ist ein sehr, sehr guter Einwand.
Ja, sorry dafür, aber ich denke, wir haben ja mit Sicherheit ein paar Mac-User da draußen. Für die sollte es ja auch dann interessant sein zu wissen, wie denn der beste Use Case bei der wirklich, wirklich gut gelungen in meinen Augen im Screenbar dann auch riecht, ja.
Mhm. Genau, und während ich jetzt probiere, die Installation wieder an meinen Monitor dran zu kleben, würde ich dich bitten, eine Minute lang unsere Hörer bei Laune zu halten.
Ja, dann schauen wir doch mal, in welche Richtung wir gehen. Aufgrund der fortgeschrittenen Sonnenstands und der doch mittlerweile sehr harten Temperaturen draußen auf meiner Terrasse, würde ich fast zu dem Punkt gehen, wir haben noch was Schickes für euch, was ihr bei uns gewinnen könnt. Und zwar haben wir von der Firma Hyper eine ganz tolle USB-C-Lösung für euch bekommen. Nachdem ich
remember,
gefragt
we talked about
habe,
USB-C.
We talked about, ja. Und ich habe mit den Jungs von Hyper mal gesprochen, ob sie vielleicht ein Gerät zur Verfügung stellen, was wir an euch da draußen raushauen können. Und die Jungs waren sich nicht zu schade, da einen tollen 11-in-1 USB-C-Hub bereitzustellen, der, glaube ich, keine Fragen und keine Anwendungsbeispiele offen lässt. Wir werden das Ganze in den Shownotes verlinken. Was wir von euch dafür bräuchten, wäre ein Like, ein Follow in der Richtung auf unseren Social-Media-Seiten und einen kurzen Kommentar, warum genau ihr diesen USB-C-Hub verdient habt.
Mhm. Aber du, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, weil du hast zwar gesagt 11-in-1 USB-C-Hub, ja, aber vielleicht nochmal zur Erklärung, weil das die Zeit muss wirklich sein, das noch ein bisschen auszuführen. Es geht um den Ultimate 11-in-1 USB-C-Hub und wir haben hier Anschlüsse für 3,5 mm Klinke, HDMI, Mini-Displayport, USB-A, selbstredend, ein VGA-Anschluss ist noch dabei, Gigabit Ethernet, Micro-SD, SD und natürlich USC Pass-Through. Da bleibt kein Wunsch mehr übrig. Und ich habe ja aus der gleichen Quelle mein in den letzten Folgen gelobtes USB-C-Hub. Absolute Empfehlung, läuft wie genau wie es soll. Keine Klagen, keine Aussetzer, kein gar nichts. Funktioniert alles sofort. Also auch wenn die Marke noch nicht so bekannt ist, Hyper scheint wirklich ein Player zu sein, den man sich ganz, ganz, ganz genau anschauen sollte. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Hersteller.
Ja, auch von meiner Seite. Und ich hört sich blöd an, aber ich habe mir das Produkt vor einer gewissen Zeit auch selbst zugelegt. Allein aus dem Hintergrund des täglichen Gebrauchs. Du bist beim Kunden, beim Lieferant, du willst mal schnell was an den Beamer werfen und kommst dann mit deinem neuen MacBook an und keiner hat einen USB-C auf VGA-Adapter oder HDMI, was auch immer da. Und dann ist es natürlich ein ganz toller Reisebegleiter, mit denen du nie alt aussiehst, weil du hast einfach alle Konnektivitätsmöglichkeiten, um dann auch das auf dem Beamer zu zeigen, was du zeigen möchtest.
Ja. Ja, und wer ein aktuelles MacBook hat und mittlerweile nicht mehr nur MacBooks, sondern es geht, glaube ich, auch in die PC-Welt über. Ohne USB-C-Hub brauchst du eh nirgendwo mehr hinzugehen. Ich bin gerade auf der Amazon-Seite. Da haben sie sich wirklich ganz schön was einfallen lassen. 140 Euro sehe ich, ist der EVK, und zwar mit 10 Euro Preisnachlass. Also wirklich geiles Teil. So, wie könnt ihr an das Ding kommen? Heiko, da haben wir noch keine finale Lösung gefunden. Ich würde sagen Instagram und Facebook. Wir posten das Ding auf beiden Kanälen und ihr geht einfach her, liked es, teilt es und schreibt kurz in die Kommentare, warum gerade ihr das Hyperdrive USB-C-Teil braucht, und dann küren wir deine Tochter als Losfee. Die wird sich dann entscheiden.
Als Random-Bot entscheiden, welche.
der Tochter-Bot, genau.
Genau.
Und dann können wir in zwei Wochen den ersten Gewinner hoffentlich verkünden.
Ja, sehr cool. Ja. An der Stelle auch nochmal dicken Dank an Hyper, dass sie auf meine Anfrage so reagiert haben. Wir freuen uns drauf, vielleicht groß in Zukunft das ein oder andere in der Richtung noch für euch bereitstellen zu dürfen. Ist natürlich immer ein bisschen der Zusammenarbeit mit den einzelnen Herstellern geschuldet. Aber wir werden nicht müde werden, das ein oder andere Gadget oder sinnvolle Zubehörteil für euch da rauszuhauen.
Mhm. Definitiv. Finde ich eine großartige Aktion.
Ja. Ja, Carsten, da mir der Schweiß den Rücken runterrinnt.
Heiko, bitte weniger bildlich. Geht. Das muss doch nicht sein.
Ja, und die Zeit auch schon ganz gut fortgeschritten ist.
Du hockst dich jetzt auf deinen E-Scooter und fährst so schnell, dass der Fahrtwind dich kühlt.
Den E-Scooter, den ich mir noch gar nicht zugelegt habe nach meinem letzten Berlin-Besuch, meinst du?
Da wollte ich die letzten Folgen schon drauf zu sprechen kommen. Du hast mich aber abgelenkt davon. Du hast also noch nicht deinen E-Scooter.
Nein, ich hab ihn noch nicht. Denn meine Freizeit, wenn ich zu Hause bin, ist doch sehr, sehr beschränkt. Und der Use Case ist dann auch relativ beschränkt, wenn ich mal zu Hause bin, das Ding auch zu nutzen. Und einen ganz harten Impact zu meiner Kaufentscheidung hat einfach, wie gesagt, mein letzter Berlin-Besuch gegeben, bei dem ich gesehen habe, wie viel E-Scooter für schmales Geld überall omnipräsent verfügbar sind. Das war schon sehr ernüchternd. Es ist ein super, in meinen Augen schon sehr super ausgefeiltes Netz. Die App funktioniert sehr gut. Payment funktioniert gut, das ist alles okay. Also ich kann mir an jeder beliebigen Stelle fast im mehr oder weniger Berlin Innenstadtbereich einen E-Scooter aus, oder wahrscheinlich auch in München oder anderen großen Städten, einen E-Scooter ausleihen und ihn da abstellen, wo ich dann mehr oder weniger möchte. Von daher schwierig, mit der Kaufentscheidung mir selbst einen zuzulegen. Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Vorwurf, den wir uns machen oder gefallen lassen müssen. Wir haben das viel zu sehr aus der privaten Käufersicht betrachtet. Weil an dieses große Geschäftsmodell, was dahinter steht mit dem E-Scooter-Verleih, das hatten wir beide ungenügend auf der Uhr, weil das ist ja wirklich das große Thema. Und ich dachte aber eingangs wirklich, das sind dann die Privatbesitzer, die da scootern durch die Gegend, scootern. Aber ist ja gar nicht der Fall, sondern es sind tatsächlich die großen Massenvermieter, die in dem ganzen E-Scooter-Komplex wahrscheinlich die größte Rolle spielen werden. Und da beißt sich die Katze natürlich wieder in den Schwanz, gell? Also es gab ja genügend Reportagen in letzter Zeit zu sehen, und auch die Qualität der Artikel hat merklich zugenommen, muss man mal so sagen. Also wir haben uns ja am Anfang ein bisschen beschwert darüber, dass wenig Information zu finden sei. Und ganz offensichtlich war das halt wirklich auch der Thematik und der Verbreitung des Themas geschuldet. Mittlerweile schaut es ja anders aus. Leider wird mir viel zu sehr auf vermeintliche Unfälle eingegangen, als auf das ganze auch wirtschaftlich-ökonomische Thema, was dahinter steht. Aber
neues Thema, natürlich springt die mediale Landschaft auf jeden Vorfall, der mit E-Scooter gemeldet wird, wesentlich besser an als auf Fahrrad- oder Inline-Skater- oder Skateboard-Unfälle. Ja,
ja, das haben wir halt
nachvollziehbar, schon jahrelang, ne? Ja, einfach nachvollziehbar. Was ich aber sehr, sehr belustigend und interessant fand, dass die meisten der großen Verleihunternehmen, die in Großstädten eben ihre E-Scooter-Infrastruktur zur Verfügung stellen, auch ein komplett neues, wie soll ich sagen, Berufsfeld geschaffen haben, ne?
ja, ich halt, ich weiß, du willst auf den Namen willst du hinaus, da musste ich nämlich auch sehr, sehr lachen, als ich das erste Mal gehört
habe. Unglaublich gut, ja, denn man kann sich halt mittlerweile als Juicer betätigen, sprich, man kann leer gefahrenes Scooter abends einsammeln und dann neu besaften oder mit
besaften, ja, aber du hast schon recht.
Ja, ich musste wirklich schmunzeln beim Juicer. Da haben die Unternehmen wie Lime als Vorreiter schon auch weiter mitgedacht, dass sie dem einen oder anderen die Möglichkeit verschaffen, sich dazu betätigen und noch 2-3 Euro nebenbei zu verdienen. Ob Aufwand und Nutzen da im richtigen Verhältnis stehen, sei mal dahingestellt. Aber ich fand das schon sehr, sehr belustigend, dass du dir quasi 10 von diesen Lime-Scootern mit nach Hause nehmen kannst, kannst die betanken und musst die dann morgens an den richtigen Hubs wieder aufstellen.
Mhm. Und ich glaube, es gibt 4 Euro in etwa. 4 Euro
pro Scooter, so roundabout.
Ja, pro aufgeladenen Scooter. Naja, auf der anderen Seite 40 Euro für Umme jede Nacht mal 30. Kommt schon auch was zusammen. Ja, da kannst du schon mal essen gehen davon.
Ziehst du noch ein bisschen Strom ab und dann, ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was es heißt, 10 Scooter einzusammeln.
Das sind 10 mal 12 Kilo.
Richtig, roundabout. Wenn du keinen Lift hast, wenn du im 5. Stock Altbau wohnst und musst die hochschleppen, dann wird das alles sehr, sehr, sehr schwierig. Ja.
Vielleicht und ist das auch, was dann, mit Juicer gemeint ist, weil man so schwitzt dabei.
Das könnte natürlich auch sein, ja. Aber jetzt hast du auch die Prämisse, dass du die morgens um 7 an den vorgegebenen Verleih-Hubs.
Heiko, ich habe nicht vor, mich als Juicer zu bewerben und schon.
Ich muss das Thema nur rund machen.
Ja. Bis außer meinem E-Scooter hier in Eichstätt ein zweiter auftauchen wird, werden eh noch Jahre vergehen. Dann haben wir wahrscheinlich schon wieder 5 IFAs hinter uns.
Könnte gut sein.
Das ist nicht das Thema, aber du hast recht. Also A, die Berufsbezeichnung des Juicers fand ich herzallerliebst, da musste ich sehr, sehr grinsen. Und was ich genauso wenig wie die großen Verleihfirmen auf der Uhr hatte, war eben im ganzen Zug der Ökobilanz. Wenn es jetzt nicht der Juicer von nebenan, und ich glaube, damit haben wir unseren Folgetitel.
ja, sehr gut.
Der Juicer von nebenan sich erbarmt und 10 von den Dingern auflädt, dann kommt nämlich von irgendwo aus der Vorstadt, aus der Lagerhalle ein Sprinter oder ein noch größerer Truck, der die ganze Stadt abfährt, anhand von Apps leergefahrene Scooter sucht, einsammelt, die in den Vorort rausfährt, wieder auflädt und am nächsten Morgen wieder in die Stadt zurückfährt. Also wow, und also vielleicht im Punkto Ökobilanz ist noch ein weiter Weg hin zum Fahrrad.
Es torpediert die ganze Thematik doch ein wenig. Ja. Und das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, unseren geschätzten Kollegen Belkan zur nächsten Folge nochmal mit an Bord zu holen, der knietief in der Scooter-Thematik drin ist, um eben auch diese Schatten- oder Randthematik da einfach noch ein bisschen professioneller zu beleuchten, als wir das jetzt tun können.
Definitiv. Wir haben ja vorhin mit ihm kurz gesprochen. Ich denke mal, das ist kein Thema. Der Belkan ist Gewehr bei Fuß.
Scooter bei Fuß.
Scooter bei Fuß, weil der Belkan kann alles. Kinder, ihr merkt, ich glaube, es ist Zeit, dass wir aus der Folge rausgehen. Hat riesig Spaß gemacht. Heiko, danke dir. Trotz all der Widrigkeiten haben wir es wieder geschafft.
Wunderbar. Es war mir eine Ehre.
Weiter. Leute, denkt dran, wir haben hier ein super geniales USB-C-Hub, was wir gerne verlosen würden. Folgt uns auf Facebook, liked uns, das gleiche bei Instagram. Ihr findet uns überall unter der Gadgetfunk. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Aber also spätestens, Carsten, dir noch einen schönen, kühlen Nachmittag.
Und dir. Danke. Pfiat euch.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank.